Korridore. Folge 9. Der Internetpilz.
Polizeikommissarin Zoe Reinhardt, Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 22.12.2022, 12.26 Uhr. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann, geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im EPP-Gebäude Reutlingen Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich setze meine Arbeit daher zu Hause fort, privat. Patrick Steuermanns Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Codierung nicht digital kopiert werden können. Ich spiele sie in chronologischer Reihenfolge ab und zeichne sie mit diesem Tonrekorder auf. Bevor ich jetzt allerdings mit den Steuermann-Dateien fortfahre, möchte ich zu den Beweismitteln in diesem Fall eine Aufnahme hinzufügen, die ich selber heute Morgen angefertigt habe. Ich habe mich nämlich in der Südstadt umgesehen. Dort, wo früher die berüchtigten Sozialbauwohnblöcke gestanden haben, die in denen der Horror stattfand. Ich bin wohl 2-3 Jahre zu spät. Der Abriss der berüchtigten Bunkerhäuser ist bereits abgeschlossen. Frustrierend. Das waren 8 Blöcke im Stil des Brutalismus. Über 1000 Leute haben dort auf engstem Raum zusammengelebt. Die Wohnblöcke waren unterirdisch durch Korridore verbunden und konnten sich so einige Infrastruktur teilen. Die Waschkeller zum Beispiel. Designt wurden sie in den 70er Jahren von Star-Architekt Ezekiel Mason aus Arkham. Der Typ ist auch nochmal eine Horrorgeschichte für sich. Wikipedia nennt ihn den Begründer der okkulten Architektur. Na, wenn das mal nicht hierher passt. Vor dem Abriss gab es hier große Proteste gegen die Räumung. Keine Ahnung, wo die damaligen Bewohner jetzt eigentlich untergebracht worden sind. An jedem der hohen Zäune stehen große Tafeln, die die Pläne für die Gegend ankündigen. Wird wohl ziemlich schick werden. Eine große Mall, eine Wohnsiedlung für Familien, solche Sachen. Nächstes Jahr um diese Zeit wird die Gegend hier nicht wiederzuerkennen sein. Jetzt gerade ein merkwürdiges Zwischending. Es ist nicht viel los auf den Straßen, natürlich nicht. Es gibt hier ja nichts mehr. Da hinten ist ein Spielplatz und ein angeschlossener Sportplatz. Und da sitzen ein paar Typen rum und rauchen. Aber das war's. Ich sehe Bauarbeiter auf den Baustellen, aber sehr busy sieht hier niemand aus. Ist ja auch nicht besonders laut. Trotzdem. Es ist hier grau, es ist kaputt. Die Atmosphäre ist unangenehm. Der Geist dessen, was wir jetzt so oft in den Aussagen gehört haben, ist definitiv spürbar. Oh! Und da hinten ist der Tunnel, der einmal erwähnt wurde. Ich gehe mal rüber. Ja, der ist lang und dunkel. Da ist offenbar das Licht drin ausgefallen. Hier sind auch noch komische Graffitis zu sehen, direkt am Eingang. Irgendwelche unleserlichen Tags. Wenn ich das richtig lese, steht da Ftan? Okay. Oh, das ist interessant. Nyarlathotep herrscht in Neongelb. Das sieht neu aus. Komische Farbe, die Konsistenz. Ist das Moos? Innovativ. Dann ist es wahrscheinlich Street Art. Das Wort Nyarlathotep kommt auch häufiger vor. Habe ich noch nie irgendwo gehört, bevor es in Patricks Akten aufgetaucht ist. Und jetzt sehe ich es überall. Naja, das muss ja nichts heißen. Hat man ja manchmal, wenn man neue Wörter gelernt hat. Plötzlich sieht man die überall. Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Bei dem Patrick klang das immer so mühelos, dass er einfach beschreibt, was der sieht. Ich gehe mal wieder raus aus dem Tunnel und zu einer der Brachlandflächen, die übrig geblieben sind nach dem Abriss der Wohnblöcke. Ich gehe rüber. So. Da sind Männer in, wenn ich das richtig sehe, Strahlenschutzanzügen? Ist das wegen dem Asbest? Die haben sowas wie kleine Flammenwerfer, mit denen sie irgendwas auf dem Boden abbrennen. Macht man das mit Asbest so?
Was mich jetzt vor allem so abgelenkt hat, ist, dass die auf den Schultern der Anzüge ein Logo haben. Die Tetraktis. Das sagt wahrscheinlich nicht jedem was. Das ist ein Symbol, dem man nicht oft begegnet. Das gehört eigentlich in einen religiösen Kontext. Deshalb finde ich das hier gerade ein bisschen irritierend. Entschuldigung, sorry. Können Sie mich hören? Haben Sie ganz kurz Zeit? Zoe Reinhardt, Kripo Reutlingen. Genau. Einmal kurz hier rüber, wenn möglich.
Ja.
Sorry, ich habe nur ein paar ganz schnelle Fragen. Was genau machen Sie hier?
Schädlingsbekämpfung.
Ach so, das sieht ja wild aus. Muss ich mir Sorgen machen ohne Maske?
Nein, alles gut. Also solange Sie hier auf der Straße bleiben.
Was sind denn das für Schädlinge?
Schwer zu sagen. Irgendeine fiese Art von Pilzbefall.
Und Ihre Firma? Entschuldigung, ich bin ein bisschen über das Logo gestolpert.
Ach so, mit denen haben wir nichts zu tun. Die Anzüge werden uns von der Samus-Gruppe gestellt. Ich glaube, das ist auch deren Logo.
Die Samus-Gruppe?
Ja, die hier alles gekauft haben und die Flächen neu bebauen.
Ach so, die Gentrifizierer.
Ja, genau, die. Hören Sie, ist das hier irgendwie eine Ermittlung? Brauchen Sie Zugang zum Gelände? Soll ich meinen Chef kurz rufen?
Nein, alles gut. Ich denke, ich habe alles, was ich gerade brauche. Es war mehr generelles Interesse.
Ach so, okay. Na dann.
Alles gut, ich will Sie nicht aufhalten. Vielen Dank.
Kein Problem.
Das muss ich mir merken. Diese Samus-Gruppe sollte ich einmal checken. War mir bisher gar nicht aufgefallen, aber das ist natürlich spannend. Pilzbefall, der Flammenwerfer und Strahlenschutzanzüge braucht. Vielleicht war doch was dran an der Vergiftungstheorie in der Mordserie damals. Hier in dem Wohnblock scheinen ja regelmäßig Leute ausgetickt zu sein und blutige Gräueltaten begangen zu haben. Vielleicht wird da was vertuscht? Aber was hat das mit dem IPP zu tun? Kann das sein? Oder werde ich jetzt auch verrückt?
So viel zu meinen Privatermittlungen. Weit bin ich nicht gekommen, aber ich will auch nicht für große Aufmerksamkeit sorgen, während ich krankgeschrieben bin. Ich hoffe nach wie vor, dass die Antworten in den restlichen Aufzeichnungen klarer werden. Der nächste Clip ist vom 5.4.2022 um 8.32 Uhr.
Liebe ich Patrick, ganz, ganz groß. Wie sagen die jungen Leute? Woppa, Gangbang-Style.
Nein, sagen sie nicht.
Wirklich tolle Arbeit. Das ist der Stil, den wir weiterverfolgen sollten.
Heavy Metal?
Ja, Musik allgemein.
Nur, das hat sich doch vorher auch schon mal gemacht.
Ja, aber das ist ja irgendwie peppiger, viraler.
Ja gut, bislang hat's 4 Klicks, aber...
Ich poste das nachher auf Facebook. Was glaubst du, wie das dann abgeht? Das ist unfassbar, wie sich in den sozialen Medien einfach Hypes von alleine entwickeln.
Das tun sie nicht, da steckt sehr viel Strategie und viel Geld dahinter.
Hörst du mal auf, alles schlecht zu reden? Ich mache dir hier Komplimente und du antwortest mit Schwarzmalerei. Das ist wirklich tolle Arbeit. Wir brauchen mehr davon. Aber diesmal eine andere Musikrichtung.
Okay, welche?
Reggae.
Warum Reggae?
Ich glaube, du weißt es.
Ich weiß es tatsächlich nicht, nein?
Hier.
Was ist das?
Thermopflanztöpfe.
Was sind Thermopflanztöpfe?
Kein grünen Daumen.
Ich habe eine Tomatenpflanze auf dem Balkon, aber ich glaube, die ist tot.
Was will deine Generation eigentlich machen, wenn mal die Supermärkte nicht mehr da sind und man sich selber versorgen muss?
Bedrückend relevante Frage, so sehr wie deine Generation den Planeten verunstaltet und die Zivilisation zugrunde richtet.
Heb dir die witzigen Sprüche für den Jingle auf. In Thermopflanztöpfen kannst du temperatursensible Pflanzen zu jeder Jahreszeit hochziehen. Mhm. Wir vermarkten das gezielt an junge Leute wie dich. Denn was lieben Millenniums noch mehr als Avocado-Toast?
Thomas, du bist zu viel auf Facebook.
Kiffgras! Du machst einen richtig chilligen Kiff-Jingle und wir bieten diese Töpfe ganz offensiv für Leute an, die darin ihr Marihuana anbauen.
Ist das nicht illegal?
Break the rules. Man muss auch mal provozieren, gerade in der Werbung. Viral-Marketing. Lese ich gerade ein super Buch zu.
Okay.
Okay?
Okay.
Wunderbar. Freu mich drauf. Die Dinger haben sogar Bluetooth.
Natürlich.
Der nächste Clip ist eine halbe Stunde später aufgenommen worden. 5.4.2022, 9.12 Uhr.
Oh, okay, Thermotöpfe. Oh Gott. Hey, Mama. Eines Tages zeige ich dir mal meine Aufnahmen, damit du siehst, was ich hier alles auf mich nehmen musste, um dich zu finden. Weil es natürlich super wahrscheinlich ist, dass ich dich finde. Naja. Ach. Lass das Hanf wachsen, Lass das Hanf wachsen. Let the wheat grow. Diamond Shop hilft sowieso. Boah, oh Gott. Diamond Wheat für gechillt. Hier wirst du zum Supergärtner. Wenn ich, Gärtner, was reimt sich auf Gärtner? Wärter, fuck you, ey. Mann, komm ich doch nie drauf. Der Werkstudent nimmt jede Hürde, wer braucht da schon Menschenwürde? Scheiß drauf.
Die nächste Datei ist vom frühen Abend desselben Tages. 5.4.2022, 18.26 Uhr.
Diese Wohnblöcke in der Südstadt sind schon letztes Jahr abgerissen worden, habe ich rausgefunden. Schon die zweite kalte Spur. Sonst wäre ich da mal hingefahren. Das ist echt so frustrierend, ey. Okay. Das ist jetzt schon eine der letzten Akten in Mamas Ordner. Aussage von Katja Winters, 30 Jahre alt, bezüglich des merkwürdigen Verhaltens ihres Lebensgefährten Oliver Birkel. Moment mal. Oliver Birkel? Vielleicht Olli? Der Spark-Creep mit dem Pullover, kann das sein? Das wäre krass. Okay, Aussage von Katja Winters, 30 Jahre alt, bezüglich des merkwürdigen Verhaltens ihres Lebensgefährten Oliver Birkel im Kontext seiner Arbeit an Computernetzwerken und Pilzkulturen. Aufgenommen am 24.11.1992. Mein Mann ist nicht mein Mann. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das Ding, das bei mir zu Hause lebt, wenn es denn lebt, das ist nicht Oliver. Ich weiß, dass ich herzlos klinge oder vielleicht unsympathisch oder was weiß ich. Egal. Mir muss jetzt einfach mal jemand glauben. Sie werden mir doch glauben, oder? Steuermann, ich bin hier, um vorurteilsfrei Ihre Aussage entgegenzunehmen. Ja, gut. Es ist ja auch wirklich schon mal schön, mit einer Frau drüber zu reden. Ich war bei der Polizei und das ist einfach ein Altherrenverein. Die haben sich über mich lustig gemacht, einfach gelacht. Das war so demütigend. Ich will, dass dieses Oliver-Ding geht. Es ist in meiner Wohnung. Ich zahle für die Wohnung. Ich habe keinen anderen Ort, an dem ich bleiben kann. Es muss da weg, aber es geht nicht. Es reagiert nicht auf mich. Es macht mir Angst, große Angst. Ich weiß nicht, was mit Olli passiert ist. Keine Ahnung. Olli ist schlauer als ich, was soll ich sagen? Er kommt aus besseren Verhältnissen, hat studiert, war dabei, seinen Doktor zu machen. Prima, Applaus. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so aggressiv sage. Das ist eigentlich, was ich ursprünglich toll fand an ihm. Ich bin ja eine ganz einfache eher. Mach ich ja keinen Hehl draus. Ist mir auch nicht peinlich oder so. Ist halt, wer ich bin. Verstehen Sie? Das hat ja auch immer viel mit Umständen zu tun und so. Ich hab halt mit meiner Mutter gelebt. Der ging's nicht so gut nach der ganzen Sache mit ihrem komischen Ex-Freund. Da kann man nicht noch groß Schule nebenbei machen, das ist klar. Manni von der Eckkneipe war so lieb und hat mir schon mit 15 einen Job hinterm Tresen gegeben. Auch Vollzeit, nachts. Halt unter der Hand, durfte keiner wissen. Aber war okay bezahlt. Ich sah zum Glück ein bisschen älter aus, als ich war. War auch immer dunkel in der Kneipe und die Klientel, die waren alle so kaputt und durch mit der Welt, die haben einen kaum richtig angeguckt. Trinkgeld gab's nicht, aber es hat insgesamt gereicht, um die Miete zu zahlen. Wir wohnen in diesen Sozialbauten in der Südstadt. Das sieht nicht so schön aus von außen, aber da ist eine richtige kleine Gemeinschaft. Zumindest war das bisher. In letzter Zeit. Ich weiß nicht, aber ich bin da schon mein halbes Leben, seit die Häuser neu gebaut worden sind. Ich würde nirgendwo anders hinwollen. Deshalb muss dieses Olli-Ding da raus. Das macht alles kaputt. Das Ding ist nicht Olli. Den gibt's nicht mehr. Der Olli war... Ich habe gleich am ersten Abend gesehen, dass Olli was Besonderes war. Eines Abends ist er einfach bei uns in die Kneipe reingekommen. Er passte mal so gar nicht rein. hat sich an den Tresen gesetzt, Bier bestellt und sich umgeguckt. Sah unglücklich aus. Also nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Das war jetzt vor 5 Jahren, nicht als ich 15 war. Olli ist genauso alt wie ich. Oder war. Ist komisch, wenn jemand vor einem steht, aber nicht mehr da ist. Naja, muss man durch. Muss ich mich dran gewöhnen, wa? Olli war. Das Ding ist nicht Olli. Er hat ein Bier bestellt, er sah unglücklich aus. Ich hab mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Macht man so. Ganz klassisches Kneipenpersonalverhalten. Das kann ich gut. Manni ist alt mittlerweile und vielleicht kann ich die Kneipe irgendwann von ihm übernehmen, sagt er. Weil ich das alles so gut kann. Das wäre toll. Ich würde ein paar Änderungen machen natürlich. Buntere Einrichtungen, Karaoke-Abende. Kennen Sie Karaoke? Ja, ist auch egal. Olli kommt also rein, sieht unglücklich aus, bestellt sich ein Bier und ich rede mit ihm. Er starrt sein Bier an, ist schüchtern. Ich will schon gehen, da sagt er, weißt du, warum Bier macht, was es macht? Pilze. Pilze bestimmen so viel von unserem Leben. Ist den meisten gar nicht klar. Aber ich studiere das. Deshalb bin ich hier. Experiment. Ich verstehe natürlich nur Bahnhof, lachhöflich, will gehen. Und er... Nein, wirklich. Ich gehe normalerweise nicht in Kneipen. Ich trinke kein Bier. Das ist mein erstes Bier. Es ist ein Experiment. Ich kann es gar nicht glauben. Ein erwachsener Mann, mein Alter, und das soll sein erstes Bier sein? Er fängt an zu trinken, guckt total nachdenklich und fragt mich, ob das gutes Bier ist. Ich sag, ja, das ist halt das normale Billige, was sich hier gut verkauft. Aber doch, das ist schon gutes Bier. Auch frisch gezapft und so. Magst du nicht? Aber er wiegt nur den Kopf hin und her. Das ist so seine Nachdenkgeste. War. Das war seine Nachdenkgeste. Nach 3 Schlucken ist er angetrunken. Total süß. Kichert viel, erzählt mehr von seinem Studium, von Pilzen. Sagt, ist das nicht faszinierend, dass irgendwelche Pflanzen Stoffe entwickeln, die gerade in unseren menschlichen Gehirnen solche Gefühle auslösen? Ich sag natürlich ja. Ist ja auch faszinierend, ist irre eigentlich. Nach 1 Bier hat er Blut geleckt, bestellt 2. Bringe ich ihm. Unterhalten uns noch ein bisschen, er wird immer lustiger. 3. Langsam lallt er. Vor 4 warne ich ihn, dass man einen ganz schönen Kater kriegt, wenn man zu viel säuft. Er sagt, egal, für die Wissenschaft. Trinkt das 1/2 Bier in 1 Zug aus und schläft kurz darauf einfach auf dem Tresen ein. Tief und fest, wie ein Stein. Toll. Ich mache meine Schicht zu Ende, bediene die üblichen Verdächtigen, nehme dem rotzevollen Klaus die Autoschlüssel weg, solche Sachen. Am Ende will ich zumachen. Manni arbeitet so spät abends schon lange nicht mehr. Schmeiß alle raus, sitzt da dieser Studentenjunge noch und pennt. Ich krieg den kaum wach, ich muss den regelrecht aus der Kneipe tragen. Draußen kommt er langsam zu sich, bleibt aber unbrauchbar. So betrunken. Ich sag, wo wohnst du? Kommst du nach Hause? Er sagt, ich wohne direkt hier und zeigt auf die Wohnblöcke. Ich bin beruhigt und sag, na, dann können wir ja ein Stück zusammengehen. Er wird langsam wieder nüchtern, wir unterhalten uns, er ist weiterhin lustig und schlecht aussehen tut er ja auch nicht. So einen treffe ich nicht oft, vor allem nicht da bei uns in der Kneipe. Wir kommen also beim Haus an und er weiß nicht mehr, in welchem Stock er wohnt, welche Nummer seine Wohnung hat, nichts. Er sei wohl gerade erst eingezogen. Ich kann den Jungen ja nicht einfach da draußen versauern lassen. Also nehme ich ihn mit hoch in die Wohnung von meiner Mutter und mir. Morgen würde er dann seine Wohnung schon finden. Das mache ich normalerweise nicht. Man muss ja vorsichtig sein. Aber der Olli war einfach wirklich harmlos. Und süß. Ich bin ja nicht so eine, aber er hat mich oben zum Gute-Nacht-Sagen einfach geküsst. Mut durch Alkohol, sage ich immer. Ich habe ihn zurückgeküsst, aber er musste auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen. Ja, war definitiv ein Fehler. Am nächsten Morgen wache ich auf, weil meine Mutter schreit und kreischt. Die Alte hat eine Stimme. Ich weiß erst gar nicht, was sie haben kann. Da fällt mir Olli wieder ein. Ich renne ins Wohnzimmer, sie ist dabei, auf den armen Jungen einzuschlagen. Ey, stopp! sage ich und erkläre ihr alles. Sie besteht drauf, dass Olli geht. Er weiß wieder, wo er wohnt, verabschiedet sich ganz höflich und geht raus. Ich bin ihm noch hinterher und habe ihn nochmal geküsst und gesagt, wir holen das nach. Das sollte ihn beschäftigen die nächsten Tage, bis ich ihn wiedersehe. Wenn so ein Süßer in unseren Block zieht, dann ist das meiner. Meine Mutter war gar nicht einverstanden. Hui, war die sauer. Hat mich beschimpft wie sonst was. Als hätte sie vergessen, wer ihre Miete zahlt, die Alte. Ja, was soll ich sagen? Olli und ich sind ein Paar geworden. Der war auch nüchtern lustig. Ich hatte vorher nie einen getroffen, der mich so viel zum Lachen bringen konnte. Olli ist in den Wohnblock gezogen, weil sein BAföG gekürzt worden war. Er wollte sich nicht bei seinen Eltern durchschnorren. Fand ich gut. Selbstständig. Nicht so ein verwöhnter Schnösel. Er hat seine Arbeit geliebt und immer drüber geredet. Wenn man genug über sie weiß, gibt es kein Thema und keine Situation, die nicht irgendwie von Pilzen beeinflusst ist. Wirklich, wenn man mit Olli viel Zeit verbracht hat, hat man den Eindruck bekommen, Pilze regieren die Welt. Er hat mich seinen Freunden aus der Uni vorgestellt. Carsten, Rebecca, Timon, auch egal. Nette Leute. Ich habe mich richtig gefühlt, als würde ich auch studieren. Aber das war natürlich Quatsch. Ich habe weiter in der Kneipe gearbeitet. Wir hatten jetzt nur immer mehr Studenten, die da trinken gekommen sind. Hat den Alteingesessenen gar nicht gefallen. Die wollten nicht von so feinen Pinkeln beobachtet werden, wenn sie besoffen waren. Aber fürs Geld war es natürlich gut. Die haben nämlich durchaus Trinkgeld gegeben. Und ganz nebenbei, für meine Stimmung war es auch gut. Ollis BAföG ist irgendwann ganz gestrichen worden. Er hat ein kleines bisschen Geld als Hiwi an der Uni verdient, aber nicht der Rede wert. Es wurde also immer knapper bei ihm und zwischen mir und meiner Mutter wurde es immer unfreundlicher. Sie fand das richtig scheiße, dass ich mit dem Olli zusammen war und Zeit mit so Studentenvolk verbracht habe. Sie hat die richtig gehasst. Von klein auf hat sie mir immer gesagt, such dir einen, der für dich sorgen kann, einen Bankkaufmann. Die Frau kann nichts, hat nichts gelernt und will nicht arbeiten. Hat immer gesagt, sie findet einfach einen neuen Mann. Ja, habe ich gesagt, wer soll dich denn noch nehmen, fett und alt und mit den gelben Raucherzähnen? Einen Abend, ich streite mich mit ihr, es geht um Olli, es wird richtig schlimm, sie nennt mich Hure, Fotze, Nutte und es reicht mir halt irgendwann. Ich habe ihre Sachen gepackt und vor die Tür gestellt. Ich zahle die Miete, meine Wohnung. Wir haben keinen Mietvertrag, raus. Sie lacht und nimmt mich nicht ernst, da buxiere ich sie vor die Tür. Die ist ja so unsportlich, die kann sich ja gar nicht wehren. Ohne Schlüssel, mach zu, schließ ab und dann ein paar Stunden Kopfhörer auf, bis das Klopfen aufhört. Fertig ist die Laube. Ich wollte, dass sie mal aufwacht, sich einen Job sucht, eine eigene Wohnung, einsieht, dass sie Unrecht hat. Ich denke mal, es ist nie zu spät, sich zu ändern. Die Frau war da ja nicht mal 50. Aber was macht die? Geht zu meinem Vater. Wohnt ja nur die Straße runter, im nächsten Block, der dumme Sack. Boah! Meine ganze Kindheit und Jugend kann die sich nicht mit dem zusammenraufen. Stattdessen gibt's eine nie endende Parade immer unerfreulicherer werdender Stiefväter. Aber die Sekunde, in der ich aufhöre, für sie die Miete zu zahlen, ich könnte die heute noch an die Wand klatschen. Alle beide. Ja, aber egal. Man muss solche Leute aufgeben. Ich red einfach nicht mehr mit der Alten. Mit meinem Vater sowieso nicht. Jetzt war halt ein Zimmer frei und Ollis Wohnung wurde eh zu teuer und es hat sich halt irgendwie organisch ergeben, dass er dann bei mir eingezogen ist. Dann haben wir so richtig zusammengelebt, Mann und Frau, so ein erwachsenes Paar, fast wie verheiratet. Was Olli an Geld hatte, hat er ja auch beigetragen, so ist es nicht. War halt fast nichts. Aber war mir egal, ich hätte ja eh da gewohnt und hätte eh in der Kneipe gearbeitet und jetzt hatte ich auch noch meinen Freund jeden Tag bei mir. Ist doch toll. Alles war perfekt. Am Wochenende ist die ganze Studentenbagage nach dem Kneipenbesuch dann oft noch mit zu uns hochgekommen. Und wir hatten es echt richtig schön. Olli hat keine Witze gemacht am ersten Abend mit dem Bier, dass das ein Experiment ist und so. Sowas hat er oft gemacht, Experimente mit Pilzen. Er hat mich eingeladen mitzumachen und ich fand's natürlich spannend. Wir haben sowas nicht oft gemacht, aber immer mal wieder. Manchmal hat Olli auch Pilze irgendwo gesammelt, die eine Wirkung hatten. Manchmal nur ganz leicht, sodass man ein bisschen kichert, manchmal ganz furchtbar, sodass man 2 Wochen Durchfall kriegt. Dann entschied Olli sich für das Thema seiner Doktorarbeit. Ich verstehe es noch heute nicht. Es gibt wohl irgendwie Computer, die man miteinander verbinden kann oder so, überall auf der Welt. So ein Netzwerk, Hatten die in der Uni, fand er faszinierend. Hat gesagt, das ist, was Pilze auch machen. Die spannen auch Netzwerke und reden wohl richtig miteinander. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich bin ja auch nur die Tresenfrau. Ich weiß, wie Karaoke funktioniert. Und irgendwann, wenn Manni in Rente geht, tue ich eine Karaoke-Maschine in unsere Kneipe. Naja, habe ich ja schon gesagt. Ja, mehr weiß ich nicht über Maschinen und Computergedöns und so. Aber gut, soll er machen. Das alte Zimmer von meiner Mutter wurde sein Arbeitszimmer, sein Labor. Ist okay, finde ich in Ordnung. Sein Labor ist vermutlich der wertvollste Raum in dem ganzen Wohnblock, so viel hochmoderner Kram, wie da steht. Alles aus der Uni mitgenommen. Immer blinkt und piept irgendwas. Er probiert rum. Sein großes Ziel? Er will die Pilze mit dem Computer verbinden. Und dann was? Keine Ahnung. Jeden Tag hatte er neue Pilze. Er bekommt die teilweise von der Uni und teilweise bestellt er die. Ich weiß nicht wo. Die kommen immer mit der Post, muss man dann selber anpflanzen. Er kommt nicht mehr in die Kneipe, geht nie raus, trifft sich nicht mehr mit seinen Freunden. War halt schade, die sind dann auch alle nicht mehr in die Kneipe gekommen. Waren halt alles seine Freunde, nicht meine. Aber er war da immer noch Olli, ich war immer noch glücklich. Mit meinem geliebten Pilzstudenten. Eines Tages ist er ganz aufgeregt. Sagt, er hätte eine Pilzart aus Ägypten bestellt. Irgendeine ganz alte, ganz besondere, keine Ahnung. Irgendwas mit Pharaos. Auf jeden Fall kommt so ein unscheinbarer Umschlag und er rennt total aufgeregt ins Labor, kommt wieder, umarmt mich und sagt, die sind es. Ich bin mir sicher, diesmal klappt's. Keine Ahnung, ich freue mich, dass er sich freut. Abends hat er gekocht. Pilzomelett. Der Mann hat Pilze echt geliebt. 3 Tage später passiert's dann. Es ist morgens um 11 oder so. Ich schlaf noch, weil ich ja bis 4 hinterm Tresen war. Ich wach auf von einem Knall. Ich denk, ist jetzt was explodiert bei meinem verrückten Professor? Stellt sich heraus, ja, der Computer. Er sitzt still und starr davor, der Bildschirm schwarz, das Glas da drin geplatzt. Alles raucht. Was ist denn hier passiert, frage ich und gucke, ob er irgendwie verletzt ist. Ist er nicht. Ein paar Schrammen, alles gut, aber einen riesigen Schrecken hat er gekriegt. Guckt mich an. Und da war er definitiv noch er selber, da war er noch mein Olli. Und sagt, es hat geklappt. Ich ganz euphorisch für ihn. Na, herzlichen Glückwunsch, das ist doch super. Aber er hat plötzlich Tränen in den Augen. Habe ich vorher nie gesehen bei ihm. Olli weint nicht, er ist ein ganz fröhlicher. Er sagt, ich weiß nicht. Ich glaube, das war ein Fehler. Dann hat er sich hingelegt, weil ihm schummrig war. Ich hab gedacht, okay, der hat einen bannigen Schreck bekommen, der sammelt sich wieder, alles gut. Ich lass ihn schlafen, geh arbeiten, komm nachts wieder. Er schläft immer noch, oder schon wieder, weiß ich nicht. Am nächsten Tag schläft er auch, den ganzen Tag. Ich mach mir Sorgen, aber er atmet ganz normal, schwitzt nicht groß oder so, schläft einfach. Am 3. Tag sitzt er morgens plötzlich am Frühstückstisch. Und da war er nicht mehr mein Olli. Ich kann das nicht so gut beschreiben. Er ist irgendwie steif, sein Gesicht. Er lächelt, aber es ist irgendwie gruselig. Richtig gruselig. Er bewegt sich nicht, oder nicht richtig. Guten Morgen, sagt er, und mir läuft's kalt den Rücken runter. Entschuldige, wenn ich dich erschreckt habe. Mir geht's gut. Ich widme mich wieder meiner Arbeit. Und geht ins Labor. Nichts gegessen, nichts getrunken. Läuft, wie gesagt, irgendwie falsch. Nicht wie ein Mensch. Ich denke, ich bin halt wahnsinnig, alles gut, heute Abend geht das wieder. Aber es geht nie wieder. Ich frage ihn am nächsten Morgen ganz direkt, was ist denn los mit dir? Du redest komisch, du bewegst dich komisch, was ist denn passiert? Er sagt nichts, grinst nur, sitzt so unnatürlich still. Ich sag, können wir bitte zum Arzt gehen? Irgendwas ist mit dir passiert bei deinem Unfall, du bist komisch. Er schüttelt den Kopf, ganz langsam, grinst und guckt mich dann nicht mehr an, sondern nur noch seine komischen Pilze. Hat nicht mal den Computer repariert. Irgendwann haben die von der Uni angefangen anzurufen und zu fragen, wo er steckt, was jetzt mit seinem Experiment und den ganzen Utensilien ist, die er ausgeliehen hat. Ich sag ihm, er soll mit denen reden, aber er ignoriert mich. Er schläft nicht, er isst nicht, er trinkt nicht, er wäscht sich nicht. Er trägt jeden Tag den gleichen lila-grün gemusterten Pullover, den ich ihm gestrickt habe. Jeden Tag die gleiche Korthose. Die ganzen Klamotten stehen schon fast alleine vor Dreck. Das ist nicht Olli. Er ist wie die Leute in diesen Horrorfilmen. So ein Zombie. Mein Olli ist ein Zombie und ich will, dass er geht. Können Sie bitte machen, dass er geht? Steuermann, ich kann leider nur Aussagen sammeln, die wir dann auswerten. Ja, ja, gut, aber wenn Sie ausgewertet haben und mir glauben, dann schicken Sie ihn weg, oder? Wie lange wird das dauern? Steuermann, wir können niemanden wegschicken oder rausschmeißen. Dafür müssen Sie zur Polizei gehen. Mann, ich hab doch gesagt, bei der Polizei war ich schon. Die helfen mir aber nicht. Die sagen, ich bin hysterisch und hab zu viel Fantasie und soll meinen Ehestreit selber klären. Mann, wir sind nicht mal verheiratet. Er soll gehen. Ich hab Angst vor den Dingen, das in Olli wohnt. Puh. Hier endet die Aussage. Endet einfach. Alter, Mama, warum hast du die Leute immer so alleine gelassen, ey? Na gut, was sollte sie machen? Aber, boah. Oh. Hier ist noch was dran geheftet an die letzte Seite. Eine Ausschreibung zur Fahndung. Oh Gott. Gesucht wegen Mordes an seiner Lebenspartnerin Katja W. wird Oliver Birkel, 32 Jahre alt, aschblonde Haare, 1,82 Meter groß. Zuletzt gesichtet wurde er in einem auffälligen lila-grün gemusterten Strickpullover und einer braunen Korthose. Es hat sie aufbewahrt. Muss ihr ja dann doch irgendwie nahe gegangen sein, oder? Oder war das einfach nur ein weiterer relevanter Fakt in einem interessanten Fall? Hier ist auch ein Fahndungsfoto. Oh, okay. Damit ist es endgültig klar. Das ist Olli. Mein Sparkmatch. Fuck, ey. Diese ganze Geschichte wird immer unheimlicher. Was war das? Ich schau mal nach. Ich bin jetzt im Flur. Es ist leer, niemand mehr hier. Ich hab das Licht angemacht, sonst ist mir das zu gruselig hier. Vermutlich ist einfach nur irgendwas umgefallen. Eine Kaffeetasse bei der Küchenzeile oder so. Okay, mal schauen. Hier liegt nichts. Thomas komische Kaffeemaschine blinkt. Gefahr. Okay, warum zeigt eine Kaffeemaschine Gefahr? Was kann denn beim Kaffeemachen gefährlich werden? Oh Mann, Thomas muss echt aufhören, alles bei Sindbad Express zu kaufen. Okay, hier ist niemand. Ich bin alleine im Büro und krieg Angst vor Gespenstern, weil ich zu viel gruseliges Zeug lege. Oh, warte mal ganz kurz. Da ist eine offene Tür, da hinten. Das Licht an. Soll ich mal gucken gehen? Naja, lieber nicht, ne? Ich geh mal ganz leise hin. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn da jetzt irgendwas... Egal. Oh. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht... Oh mein Gott. Sorry. Du bist... Ich bin... Wir kennen uns von Spark. Die sind Olli, oder? Ich... Es tut mir leid, ich tue ihnen nichts. Ich tue... Nein, bitte!
Das war Korridore. Folge 9. Der Internetpilz. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henriks. Mit Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Benk. Aufnahmen: Giacomo Lodi, Thies Frerks. Sounddesign und Mischung: Thomas Güthaus. Buch und Regie: Lars Henriks. Redaktionelle Mitarbeit: Jakob Baumer. Dramaturgie und Redaktion: Mareike Mage. Produziert von Guter Content und Antikino Media für den Südwestrundfunk 2022. Exklusiv für die ARD Audiothek. Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
Oh, grow. Whoa, 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 whoa. Den besten Hahn baut man selber an. Doch grünes Glück braucht viel Geschick. Wir haben den Star, der dir helfen kann. Denn nur was wächst, kann in den Split. Grow, whoa, 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 whoa. Oh, who grow, whoa, 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 whoa. Gib mir den Split. Diamond Shop für schlaue Köpfe. Wir haben, was du brauchst. Yeah. Wunderbare Thermotöpfe für ganz besonderes Kraut. Grow, whoa, 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 whoa. Oh, Diamond, yeah. Shop. Grow, whoa, 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 whoa. Diamond, diamond shop. Grow, whoa, 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 whoa. Diamond shop. Cool, grow, whoa, 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 whoa.